Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskajare Sadarine Jaya Sri Krishna Jaya Dhanana Prabhu Nidhananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vandiyam Sri Guru Sri Jata Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Dang Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamsa Hey Krishna Karuna Sindhu Tiravandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhi Devi Pranamami Hari Pre Ich glaube, wir können jetzt Ich möchte heute für euch ein ganz besonderes Thema behandeln, zu dem ich selber einen sehr tiefen Bezug in meinem spirituellen Leben entwickelt durfte. Ich möchte gerne über den inneren Raum sprechen. Das allererste Mal, als mir dieses Konzept bewusst wurde, war ich in Gangotri gewesen, am Gangesquell, also einer Stadt, die vielleicht noch 20 Kilometer oder 24 Kilometer vom Gangesquell entfernt war. Und ich machte dort eine Erfahrung, die ich bisher mein ganzes Leben mit mir herumtrage und mit der ich immer wieder konfrontiert werde. Es war so, dass ich an einem Fasttag, es war Ekadasi, einfach frühmorgens los zog mit einem gewissen, sagen wir mal so, mit dem Vorsatz, diesen Tag so spirituell wie möglich zu verbringen, und dann erst zum Tempel ging von Gangotri, aber immer wieder durch die Pilger gestört wurde in meinen Meditationen. Es kamen immer neue Leute hinzu, Alte gingen wieder und in regelmäßigen Abständen wurde laut Musik gemacht. Und ich konnte also im Tempel von Gangotri keinen richtigen Ort zum Zurückziehen finden. Ich bin dann auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen über die verschiedenen Felsen geklettert und stromaufwärts habe ich dann einen Ort versucht zu finden, an der Ganga. Und ich hatte mich gerade hingesetzt und fing an zu chanten, als ich plötzlich gestört wurde durch diesen doch sehr, sehr lauten Lärm der strömenden Wassermenge. Und so brach ich aufs Neue auf. Auch hier gibt es keinen ruhigen Platz für einen nervösen Europäer. Dann kletterte ich ganz, sagen wir mal, ganz verzweifelt schon fast den Gang in das Gebirge hinein. Ich hatte da von einem Yogi, den ich in der Stadt kennengelernt hatte, gehört, dass irgendwo seine Höhle saß und wollte jetzt also diese Höhle finden, um mich da zurückzuziehen und in Ruhe zu sein. Ich kam dann irgendwann in der, sagen wir mal, den Vorplatz der Höhle an und setzte mich dahin und war so richtig schön. Es war eine traumhafte Gegend. Ich habe sogar ein Bild noch davon mit wunderschönen Tannenspitzen. Der Ganga floss sehr melodisch, sein Lied singend in der Schlucht unter mir vorbei. Es war ideal, bis dann plötzlich erst eine Schlange kam, dann ein Adler und dann knackte es verdächtig im Gebüsch. Da war wahrscheinlich ein Bär. Und wieder hatte ich keinen ruhigen Ort für meine spirituellen Übungen und war jetzt also richtig ganz verzweifelt. Ich dachte, es gibt hier keinen ruhigen Ort. Indien ist so laut wie der Westen inzwischen schon, selbst im Himalaya ist man also ständig gestört, wenn nicht von Menschen, so von Tieren oder und so weiter. Und als ich so ein bisschen so nervös wurde und einfach verzweifelt wurde, bat ich ganz fest zu Krishna, bitte Krishna, habe ich so gebeten, gib mir einen ruhigen Ort, ich bin tausende von Kilometern hierher gereist, auf der Suche nach einem Ort, wo ich mich vertiefen kann. Bitte gib mir einen ruhigen Ort. Und ich weiß noch genau, was geschah. Plötzlich schien es mir, als wenn ich eine Straße entdeckt hätte, eine Straße, die nach innen führte. Mir wurde klar, schlagartig klar, dass es in dieser Welt immer Störungen gibt, solange der eigene Geist gestört ist. Wenn der Geist aber ruhig wird, dann ist es möglich, einen Ort zu finden, der störungsfrei war. Und es war für mich ein fast magisches Erlebnis, wie ich mich plötzlich von der Außenwelt löste. Die verschwand immer mehr im Hintergrund, während ich diese Straße, die nach innen führte, immer enthusiastischer nachging. Und dann kam ich plötzlich auf so einer Ebene an, das machte fast wie ein Klang, und ich war total ruhig. Es fing dann an, um mich zu regnen und zu stürmen. Es war kein Problem. Ich saß dort wie ein Fels, ruhig und glücklich chantend. Ich merkte dann noch, dann kam ein Fuchs vorbei, kein Problem. Dann kamen sogar Leute vorbei, Bergsteiger, die an mir vorbei den Berg erklammten, kein Problem. Ich war in dem ruhigsten aller Räume angelangt, dem heiligen Innenraum. Das war ein Erlebnis, was ich weiß nicht, ob ich es gut rüberbringen kann, weil ich das erste Mal darüber erzähle, denn irgendwie ist es auch ein Bekenntnis dafür, wie unruhig und unstet mein Geist sein kann. Es war ein Erlebnis, dass ich dann irgendwo ankam und eben nicht mehr gestört wurde von den äußeren Störungen. Ich meine, das war immer noch nicht, also da sind noch viele Dinge geschehen, die zum Lachen sind, aber ich habe wirklich die nicht mehr so wahrgenommen. Und seit der Zeit habe ich mich sehr interessiert für diesen inneren Raum. Was war das? Was ist das? Nun, in meiner Familie, meiner weltlichen Familie, gibt es einen Guru, den ich auch hier vorstellen möchte. Viele Leute kennen halt, fragen mich immer nach meinem privaten Leben. Hier ist es etwas. Mein Vater hat einen Guru, das wissen die wenigsten von euch. Der heißt Meister Eckhart. Er ist schon, er kommt aus dem 12. Jahrhundert, er wäre also ein Rittwig in unserer Sprache. Mein Vater wäre ein Rittwig-Anhänger. Aber er ist fest der Ansicht, dass Meister Eckhart, dieser deutsche Mystiker, sein spiritueller Meister ist. Und ich habe mit meinem Vater herzlich willkommen. Hare Krishna. Setz dich zu uns und Logaman, nicht? Meister Eckhart, der Bekannte, mit ihm habe ich neulich über mein Erlebnis gesprochen, also nicht mit Meister Eckhart, mit meinem Vater. Und mein Vater sagte mir, weißt du, dass das, was du beschreibst, auch vom Meister Eckhart beschrieben wird? Ich weiß ein bisschen vom Meister Eckhart, aber der ist mir ein bisschen suspekt, dass er ein verdeckter Mayavadi ist. Also ich weiß also nicht in großen Details was von ihm. Er sagt, nein. Sieh hier. Und dann zeigte er mir einen Text, der sehr interessant für mich war. Da sagt dieser deutsche Mystiker, dass unser Herz wie ein Tempel ist, der im Augenblick jedoch von verschiedenen handelstreibenden und feilschenden Händlern besetzt ist. Eines dieser Händler ist so eine Art von Leistungsspiritualität, dass man also denkt, Gott bestechen zu können, indem man ganz viele fromme Tätigkeiten übt, und dann muss ja Gott für diese Ware, die man ihm gibt, einen Preis geben, einen Preis bezahlen, nämlich sich seines Devotees annehmen. So identifizierte also der verschiedene, ich weiß, ein etwas komplexes Konzept, ich will das einfach halten, verschiedene Fremdbesetzungen oder Besetzer im Herzen. Und er sagte, als Jesus damals in den Tempel von Jerusalem ging und die Verkaufsstände der Händler umwarf und die Händler ganz unhöflich aus dem Tempel vertrieb, wollte er zeigen, dass das menschliche Herz erst einmal frei werden muss von handelstreibenden oder sagen wir mal gewinnheischenden und suchenden Anlagen. Es muss also frei werden von Gerümpel, zu Deutsch gesagt, so dass Platz wird für die Verehrung Gottes. Und da sagte er, unser Herz ist wie ein Tempel. Wir müssen dafür sorgen, dass er leer ist sodass er das Göttliche offen wird für das Empfangen des göttlichen Geheimnisses. Und ich dachte, oh ja, das ist ja wie, das kenne ich, das Konzept. Das ist mir bekannt aus unserem Vaishnavatum. Und ich will es kurz halten. Ich bin dann durch viele Traditionen jetzt gegangen in den letzten Jahr und habe einfach versucht herauszufinden, ob das, was ich damals im Himalaya erfahren durfte, nämlich das Angekommensein im eigenen Herzen und das nicht mehr gestört sein durch äußere Störungsanlässe, ob das irgendwo bekannt ist. Und ich habe gemerkt, dass alle Traditionen davon sprechen. Ein spiritueller Mensch muss den Tempel im Inneren entwickeln. Ne? Denn Krishna erscheint nur an einem Ort in dieser Welt, nämlich dem geläuterten Herzen, dem gereinigten Herzen des Devotees. So möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen. Ich habe aber das Gefühl, es ist viel zu warm für euch, dass ihr wahrscheinlich in kurzer Zeit nur noch an Prasadam essen denken könnt. Wollen wir ein bisschen... also wenn ihr mich verschonen könnt von dem... Haben wir auch eine Bhagavad Gita Melitta? Bestimmt. In deutscher Sprache. Wollt ihr da mal gucken? Ich bräuchte ein Werk. Yes. Ist es ein interessantes Thema für euch?
Ja.
Ja, wirklich?
Gut, dann. Hast du gefunden?
Ich bleibe jetzt mal in der Vaishnava-Tradition, um niemanden, um das nicht so lang in die Länge zu führen, sondern zum Punkt zu bringen. Sri Krishna erklärt, was er als den Erfolg in der spirituellen Praxis ansieht. Das ist sehr interessant. Jeder Yoga-Pfad versucht am Ende dazu zu kommen, dass man sich total in das, ich sage jetzt mal philosophisch, Objekt der Verehrung vertiefen kann, unter Ausschluss von allen anderen Objekten, die als Ablenkung von dem Höchsten wahrgenommen werden. Also die Vertiefung und Versenkung ist das allerhöchste Ziel im spirituellen Leben. Ohne diese Versenkung zu erreichen im Herzen und immer mit so vielen äußeren Dingen beschäftigt zu sein, kann man, ne, sagen wir mal, nur von den ist man noch auf der Anfängerstufe des spirituellen Lebens. Richtig vertieft zu sein und richtig versunken zu sein, ist wirklich das Ziel der spirituellen Praxis. Ein Beispiel für diese Versunkenheit und Vertiefung ist zweifellos Haridas Thakur. Haridas Thakur wurde richtig angegriffen von verschiedenen von Peinigern, von Leuten, die ihm Qual bereiteten, die ihn auspeitschten. Aber selbst inmitten dieser größten Störungen war Haridas Thakur unberührt und blieb fixiert auf Krishna. In einem solchen Maße, dass er überhaupt gar nicht seine Peiniger wahrnahm. Nun, das ist eine ganz, ganz, ganz hohe Stufe, über die wir nicht, sagen wir mal, die wir bestimmt noch nicht so leicht erreichen können. Wir sind ja schon gestört, wenn es ein bisschen zu warm wird. Nicht? Oder wenn ein Moskito in Indien uns ins Knie sticht. Aber die, sagen wir mal so, wir können lernen von Haridas Thakur, diese absolute Versunkenheit, diese absolute Vertieftheit, das Ziel der Verehrung einfach zu verstehen. Krishna spricht hierüber auf der Stufe der Vollkommenheit. Und er nennt das Samadhi. Ist der Geist durch das Praktizieren vollständig von allen materiellen Tätigkeiten gelöst? Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. Nicht ein, dieser Mensch ist also bei sich selber. Im Schweizerdeutsch würde man vielleicht sagen, er ist in seiner Mitte. Aber das ist ein sehr, sagen wir mal, unpräziser Ausdruck. Was das wirklich bedeutet, ist, dass man das selbst erfährt und dass man völlig zufrieden ist und nicht mehr abgelenkt ist. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man davon überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung, das ist jetzt der Punkt, gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Nicht? Prabhupada sagt, hier, wo, wenn man nicht mehr beeinflusst wird, nicht mehr gestört wird von außen, wenn einem die Dinge einfach nicht mehr berühren, erst dann beginnt das wirkliche Leben des Lebewesens. Um es mit den Maya-Illusion ist der Zustand, in dem das spirituelle Leben völlig bedeckt ist. Befreiung von diesem materiellen Einfluss bedeutet, oder spirituelles Leben bedeutet Befreiung von diesem Einfluss. So, meine lieben Devotees und liebe Freunde, ich möchte es jetzt ein bisschen einfacher machen. Es gibt in uns einen Zustand, der auf uns wartet, entdeckt zu werden. Diesen Zustand wartet bei uns, wenn wir den inneren Raum für uns gefunden haben, den Tempel in unserem Herzen. Solange wir uns noch abhängig machen von äußeren Gebäuden, äußeren, wie soll ich mich ausdrücken, Umständen, müssen wir enttäuscht werden und müssen wir unruhig sein. Denn die äußeren Umstände in dieser Welt sind Teile des Jagats. Das heißt, sie sind ständig in Bewegung, ständig im Flusse, ständig in der Veränderung. Es ist nicht möglich für die ewige Seele in der materiellen Umgebung einen permanenten, das heißt einen sich nicht verändernden Zustand zu finden, obwohl man sich das immer hofft. In einer Beziehung wünscht man sich immer größtes Glück, größte Harmonie, größte gegenseitige Ergänzung, aber das wird nicht gehen. In der Natur wünschen wir uns gutes Wetter, angenehme Temperaturen, keine Moskitos und so weiter. Aber auch in der Natur schlägt das Wetter um. Die angenehmen Umstände werden entweder zu heiß oder zu kalt. Das geht ja ganz schnell. Und die Moskitoplage kommt sogar in die Schweiz hinein im Sommer. Also wir können nicht einen ständigen Zustand der Unversehrtheit und des Wohlbehagens erlangen im Jagat, in dem ständig im Fluss stehende materiellen Universum. Das ist eine Illusion, und Prabhupada sagt, wer dieser Illusion nachgeht, wird ein Kandidat zur Enttäuschung. Muss enttäuscht werden. Das geht nicht anders. Es gibt jedoch einen Raum in uns, oder einen Raum, der von diesen Veränderungen nicht heimgesucht werden kann. Das ist der innere Raum. Die Chandogya Upanishad spricht hierüber. Sie sagt, da habe ich auch an der Yoga Expo drüber gesprochen, dass es in der Stadt unseres Körpers ein ganz besonderes Haus gibt, nämlich das Herz. Und in diesem Herz nun gibt es einen bestimmten, ganz bestimmten Raum, der den Hriday Akash, der nicht von den sich verändernden äußeren Umständen, wie soll ich mich ausdrücken, beeinflusst wird. Es heißt, wer diesen inneren Raum gefunden hat, der wird, wie das Bhagavata mir hier sagt, keine Wünsche mehr haben. Er ist wunschlos glücklich. Er weiß, es gibt keinen größeren Gewinn mehr in seinem Leben. Er hat es erlangt. Was noch? Ja, solcher Mensch wird frei von falschen Wünschen. Wisst ihr das, was falsche Wünsche ist? Dass man sich was wünscht und man wünschte es sich nicht, aber man wünscht es sich trotzdem. Kennt ihr das? Kennt ihr das oder kennt nur ich das? Kennst du das? Sogar du. Nicht? Man wird frei, wenn man diesen inneren Raum gefunden hat, von falschen Wünschen. Und trifft in diesem inneren Raum Krishna einfach wieder. Das ist die allergrößte Entdeckung, die es gibt. Diesen inneren Raum. Es gab einmal einen ganz armen Brahmanen, der über so bettelarm war, dass er sich nicht einmal ausreichend viel Nahrungsmittel leisten konnte. Er war so arm, dass die Adern in seinem Körper sichtbar aus seinen Armen hervortraten. Also er war richtig abgemagert schon. Aber er hatte große Wünsche, Krishna in Prunk und Pracht zu verehren. Eines Tages kam dieser Brahmana in die Versammlung von Geweihten, die darüber sprachen, dass man Krishna auch im Geiste verehren könnte. Und dass, wenn man Krishna im Geiste verehrt, Krishna genauso zufrieden ist, als würde man ihm Dinge darbieten. Prabhupada spricht darüber im Chaitanya Charitamrita. Er sagt, ob wir nun grobstoffliche Materie Krishna darbringen, wie hier diese Blumen, die wir sehen können und die wir fühlen können, oder ob wir Blumen, die wir im Geiste haben, die wir uns vorstellen, Krishna darbringen. Krishna nimmt das in gleicher Weise an. Denn ob wir nun grobe Materie, denn Prabhupada sagte, dieses grobe Materie im Geiste, das ist feine Materie. Kein Unterschied. Es ist etwas, was wir nehmen, eine Substanz, ob sie nun eine grobe oder eine feine Substanz ist, und wir bringen das Krishna da, und Krishna ist genauso zufrieden. Interessantes Konzept. Ne? So, dieser Brahmana hörte so eine Vorlesung und er dachte, das ist ja absolut gut, das ist die Abhilfe gegen meine Armut. Und so setzte er sich dann hin an einem Fluss jeden Morgen und tat einige einfache Pranayama-Übungen. Die einfachste Pranayama-Übung ist, wenn man die Hand mit dem Shank in die Shank-Mudra macht, das ist dieses Mudra, und dann Anulom und Vilom macht. Wenn ihr wollt, könnte ich euch das mal bei einem Spaziergang alles genauestens erklären, weil man braucht dazu ein bisschen Prana, und das gibt's hier im Augenblick im Raum nicht für diese Pranayama-Übungen. Nicht? Da brauchen wir ein bisschen die Natur. Aber es ist eine Atmung, die den Geist besänftigt und ihn empfangsbereit für die spirituelle Praxis macht. Das wird vom Guru zum Schüler gelehrt, unterrichtet und wird in unseren Vaishnava-Schriften erwähnt als etwas, was man machen sollte und lernen sollte. So dieser Brahmana setzte sich dann also hin und dann dachte er, okay, was ich Krishna im Geiste darbringe, ist genauso gut wie das, was ich ihm mit meiner Hände Arbeit darbringe, und so dachte er sich, also gut, dann will ich hier mal ein bisschen kreativ sein. Und so ging er im Geiste zu vier heiligen Flüssen, Godavari, Kaveri, Namada und ich glaube Ganga, ich habe es jetzt vergessen, es wird im Kommentar von Jiva Goswami sehr schön beschrieben, ging dorthin und schöpfte Wasser und nahm dieses Wasser Und dann ging er mit dem Wasser, was er gerade geschöpft hatte, in einen wunderschön errichteten Tempel, einen prunkvollen Tempel, der ganz nach seinem inneren Geist, nach seinem inneren Denken gemacht worden war. Und dort verehrte er Krishna auf einem wunderschönen goldenen Altar. Also das war richtig ein Altar, so mit, der so richtig goldig war, so wie das hier. Nur war das massiv Gold. So, auf diese Weise hat dann also eine riesen Puja mit den köstlichsten Artikeln machen und beendete dann seine Verehrung mit einer Arati und so weiter. Nun, während seiner Verehrung, die er täglich machte, immer wieder aufs Neue machte, hat er eines Tages Sweet Reis gekocht. Das heißt, er hat Reis erhitzt in Milch und weil man Sweet Reis am besten kühl serviert, wartete er, aber dann dachte er, so lange kann ich nicht warten. Ich will mal schauen, wie der Sweet Reis jetzt ist und ob er schon serviert werden kann, und ging mit der Hand im Geiste in den Sweet Reis hinein und spürte, dass es eine unglaubliche Hitze, und wachte von dem Hitzeschock auf. Also er kam aus seiner Meditation heraus und sah, dass sein Finger angebrannt war. Verbrennung ersten Grades, sagt man dazu. Ne? Wenn es rot wird und noch keine Blasenbildung ist. Ne? Verbrennung ersten Grades. Und war also völlig erstaunt. So in diesem Augenblick in der spirituellen Welt stellt sich eine Szene ab. Krishna sitzt dort und oder Narayan sitzt dort, ist auch Krishna, Vishnu, mit Lakshmi, und fängt an einfach so zu lächeln. Ja. Lakshmi sagt: Was geht in dir vor? Was belustigt dich, mein Herr? Er sagt: Du wirst schon gleich sehen. Und er schickt seine Boten aus, die dann in einem Viman, einem Art Fluggefährt, zu diesem Brahmana kommen und sagen: Du hast verdienstvoll meditiert. Du darfst jetzt abkürzen deine Praxis und mit uns gleich zurück in die spirituelle Welt aufbrechen. Kam der Brahmana dann auf diese Weise zu Vishnu zurück, und Vishnu erklärte dann seinen Gefährten, dass dieser Brahmana tatsächlich, den er so perfekt gedient hatte, das hat ihm so viel Freude gemacht, dass er ihn jetzt eigentlich zurückhaben wollte und sich nicht mehr vorstellen konnte, ohne ihn zu leben in der spirituellen Welt. Also dies ist eine Geschichte, die sehr wichtig für uns ist in unserer heutigen Betrachtungsweise. Wo stand dieser Tempel, frage ich euch? Wo war die Küche, die er benutzte? Woher kamen die Blumen, die er in eine Gelande darbrachte? Wo, frage ich euch, kam das Gold her, was er benutzte? Es kam alles aus dieser winzig kleinen Kammer im Herzen, in der doch das ganze Universum Platz hat. Da ist alles gegenwärtig. Alles ist schon da. Nämlich der Kammer oder dem kleinen Raum, dem inneren Raum. Wer diesen inneren Raum entdeckt, verfügt über alles. Er braucht nichts mehr. Die meisten Menschen, so sagt die Chandogya Upanishad, kommen jedoch während dieses Lebens nicht in diesen inneren Raum. Und sie sagen, wer stirbt, ohne den Höchsten gefunden zu haben, im Raum des Herzens, verlässt die Welt wie ein Geizhals. Ein Geizhals ist jemand, das habe ich mal gehört, Es gab in Hamburg einen großen Geizhals, der hatte eine unglaubliche Menge von Geld, aber hat sie nie benutzt. Nicht? Der hatte sein ganzes Geld in verschiedenen Strümpfen. Und die waren überall unter den Betten und so weiter aufgewahrt und lebte das absolut arme, ärmste Leben. So, wer diesen inneren Raum nicht findet und diesen inneren Reichtum nicht findet in diesem Leben, er ist wie ein, sagen wir mal, er ist ein Geizhals. Er verlässt die Welt als Geizhals. Er hat unglaubliche Schätze, aber er benutzt sie einfach nicht. Die Upanishaden sagen, dass der Mensch meistens nur unbewusst in diesen inneren Raum kommt, nämlich im Turiya-Zustand. Im dritten Bewusstseinszustand. Es gibt drei materielle Bewusstseinszustände und einen spirituellen Bewusstseinszustand. Der erste materielle Bewusstseinszustand, den man nennt das Wachbewusstsein, was ich da sehe. Der zweite ist Traumbewusstsein, was ich im Traum sehe. Nicht? Landschaften. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich noch in Deutschland war, von den Schweizer Alpen geträumt. Und dann habe ich aus dem tollen Fenster von Ananda Chaitanyas und Ranginis Wohnung geblickt und habe genau die Berge gesehen, die ich im Traum wahrgenommen habe. Ja, die Welt ist doch ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Anyways, Traumbewusstsein, ne, und dann gibt es den tiefen Schlaf, wo nicht mal mehr ein Traum im Bewusstsein ist. Ne? Und in diesem dritten Bewusstseinszustand, wenn ein Mensch überhaupt in diesen Bewusstseinszustand reinkommt, kommt er bewusstlos, das heißt ohne wach zu sein, in diesen inneren Raum hinein. Nach einem tiefen, traumlosen Schlaf, habt ihr schon mal gemerkt, ist man so seltsam erfrischt? Kennt ihr das? Das, was vorher ein Problem gewesen war, ist überhaupt kein Problem mehr. Man hat die Intelligenz, es zu lösen. Kennt ihr das? Ich schaue dich so ein bisschen an. Ich glaube, du wünschst dir das im Augenblick. Nicht? Einen tiefen, traumlosen. Unsere Brahmacharis sind chronisch übermüdet. Und wollen nur noch in diesen Zustand herein. Also, tiefen, traumlosen Bewusstseinszustand, da kommst du in diesen inneren Raum herein und triffst, ohne dir darüber bewusst zu sein, die Überseele, die von einem gleißenden, glänzenden Aura umgeben ist. Und du kommst in diese Aura herein, aber eben bewusstlos. Trotzdem, wenn du herauskommst aus diesem Raum, trägst du immer noch ein bisschen von dieser problemlosen Aura mit dir herum. Es ist genauso wie wenn du, ich will mal ein Schweizer Beispiel hier geben, wenn du in eine Gaststube hineingehst, nicht, und kurz da durchgehst, wenn du da rauskommst, riechst du nach Zigarettenqualm. Du bringst was mit von da, nicht? So ist auch derjenige, der bewusstlos im tiefen Traum, im schlaflosen Zustand in diesen inneren Raum hereinkommt, der bringt immerhin noch etwas mit, ein bisschen Duft der Ewigkeit bringt er mit. Ein bisschen Duft des Freiseins von Problemen. Aber wie gesagt, die meisten Menschen kommen da nur bewusstlos, kommen da entweder gar nicht herein. Das sind so Leute, die gehen einfach über den Schatz, der für sie da ist, hinweg. Wie jemand, der nach Geld sucht und einfach in seinem Garten über eine riesige Goldader hin und her läuft und das einfach nicht wahrnimmt, dass da Reichtümer auf ihn warten. Oder es gibt noch andere, die in diesen Zustand hereinkommen, aber ohne Bewusstsein, ohne eine bewusste Bemühung zu machen und ohne die Entdeckung auf bewusste Art und Weise nachvollziehen zu können. So, das ist der Zustand des materiellen Daseins, ein Zustand, wo also Spiritualität oder Krishna-Bewusstsein nicht wahrgenommen wird. Nun, Bhaktivinoda Thakur erzählt, dass dieser innere Raum so aussieht. Er sagt, in diesem inneren Raum gibt es einen See aus Prema, einen See aus Liebe, ein Bereich, der ständig erfüllt ist vom Singen der heiligen Namen Gottes und einem Altar, auf dem Radha und Krishna stehen. Versteht ihr, das ist so wichtig, in diesen inneren Raum zu gehen und diesen Raum für sich zu entdecken und die Schätze, die dort auf einen warten, zu entdecken. Wer das tut, wird wirklich nicht mehr gestört werden von äußeren Umständen. Es gab mal einen Tempel, einen König, der einen unglaublichen Tempel baute, den er im April eröffnen wollte, also im Höhepunkt des Frühlings. Aber in einem Traum, er hatte dann einen Traum, als er fast fertig war nach 20 Jahren Bauen, und im Traum erschien plötzlich vor ihm Krishna und sagte: Ich kann zu deiner Tempeleinweihung nicht kommen. Ich habe schon einen anderen Termin zu der Zeit. Mein Geweihter Krishna das baut im Nachbarland einen solchen Tempel, und ich habe mich verpflichtet, zur Tempeleröffnung dort zu erscheinen. So, der König sagte: O Herr, kannst du mir bitte den genauen Zeitpunkt und den Ort dieser Tempeleröffnung offenbaren? Und Krishna sagte: Ja, es ist in Rajpur, in der Stadt des benachbarten Königreiches, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Tempel eröffnen wolltest, im ersten Vollmond des Monats April. Der König ging total enthusiastisch los mit seinen Ministern, um an diesem Tag da zu sein zur Tempeleröffnung, und kam in Rajpur an und fragte alle Leute: Wo ist der Tempel, der neue Tempel? Soll ein Prunktempel sein. Die Leute schauten ihn an und sagten: Welcher Tempel? Wir haben hier einen alten Tempel, der vor circa 150 Jahren errichtet wurde, aber nein, es ist eine riesen Tempelanlage, mehrere Quadratkilometer groß. Nee, sagten die Leute, wir wissen das wüssten wir. Wer soll ihn denn bauen? Ja, ein gewisser Krishna das, sagten die Leute. Hier heißt jeder zweite Krishna das. Ein bisschen präziser musst du dich schon aus. Nein, ich weiß nur das Datum, erste Vollmondnacht, also nach der ersten Vollmondnacht, Monat August, und Krishna, das soll es machen. So, die Leute sprachen und sprachen. Da kam schließlich einer und sagte: Also, es gibt hier einen Krishna das, der ein großer Geweihter von Krishna ist, der meditiert vor der Stadt unter einem Baum. Der König sagte zu seinem Minister: Lass uns zu dem Krishna das gehen. Vielleicht hat er eine heiße Spur, die zu diesem Tempel führt. Und sie ging zu dem Krishna das, und der chantete da: Hare Krishna, Hare, unter diesem Baum. Und der Minister sagt, und des Königs rüttelte ihn wach und sagte: Der König ist hier. Er will zur Tempeleröffnung. Tempeleröffnung? Sagte Krishna das mit so einer Frage. Woher weiß der König von der Tempeleröffnung? Könige sprechen mit dem einfachen Volk meistens nicht so direkt. Das geht immer über den Minister. Weil unser König sagt, Krishna hätte es ihm gesagt. Da fing der Krishna dann an, das erst an zu weinen, dann zu tanzen und dann zu juchzen. und sagte, Krishna hat meine Bemühungen erkannt, Krishna hat meinen Tempel angenommen. Morgen wird er erscheinen in meinem Leben, im Tempel meines Herzens. Nicht? Das ist die Idee. Josef, wann baust du diesen Tempel für Krishna? Siamananda, Krishna will einen Tempel von dir haben. Ananda Chaitanya, du hast noch gar keinen richtigen Tempel für Krishna gebaut. Martin, wo ist denn dein Tempel? Krishna wünscht von jedem von uns, dass wir einen Tempel im Herzen für ihn bauen. Er hat uns alles dazu gegeben. Er hat uns ein Herz gegeben. Er hat uns Fundamente gegeben. Er hat uns Steine gegeben, Gold und was ihr haben wollt. Das ganze Universum hat in diesem inneren Raum statt. Und es gibt ein Wort, was der Schlüssel ist, um in diesen inneren Tempel zu kommen. Eine mystische Formel, die uns helfen kann, erst einmal den Weg dorthin zu finden und zweitens diese verschlossene Tür aufzumachen, sodass wir diesen inneren Raum entdecken. Und ich habe viel über dieses gesprochen in meiner Reise durch ein paar Orte in der Schweiz. Ist das Wort Aschraya, Zuflucht suchen. Wo ist deine Zuflucht? Wenn du es schaffst, bei Krishna Zuflucht zu suchen, dann wirst du diesen inneren Raum entdecken. Das war auch das Geheimnis, was ich, als ich noch jung war, ungebildet im spirituellen Leben und ein wenig verwegen und abenteuerlich entdecken durfte. Als ich da, nachdem ich vergebens versucht hatte, also einen ruhigen Ort zu finden, dann plötzlich entschloss, ich kann mich nicht mehr von äußeren Umständen abhängig machen. Ich muss jetzt nach innen gehen und in diesen Zustand kommen, wo ich einfach nicht mehr gestört werde durch das, was außen ist. Entweder ganz außen oder nur ein wenig außen. Ganz außen, das wäre die grobstoffliche Materie, die Welt, die wir wahrnehmen durch die Sinne. Und nur ein bisschen außen ist der Geist. Der Geist ist auch Außenwelt für die ewige Seele. Der Geist heißt das Denken, das Empfinden und so weiter und so fort. Jenseits davon ist dieser innere Raum, den es gilt zu entdecken. In der Chandogya Upanishad wird gesagt, wird über diesen inneren Raum so gesprochen. Da fragt der Schüler dann den Lehrer. Aber alles, was sich da auch da entwickelt, wird von Verwesung und Verfall weggenommen. Alles, was ich in meinem inneren Raum entdecke, wird auch von mir genommen werden. Und der Lehrer berichtigt ihn und sagt, nein. Was du in deinem inneren Raum entwickelst und kultivierst, das wirst du niemals wieder verlieren. Das ist immer mit dir. Das Bhagavatam spricht davon, nicht einmal das trennende Schwert der Zeit, was uns immer wieder trennt von dem, was uns lieb ist, kann in diesen inneren Raum eindringen und uns trennen von den Gütern, die wir dort entwickelt haben. Dieser innere Raum, wie gesagt, wird durch Zuflucht suchen entwickelt. Der Haridas Thakur, erinnert euch bitte an Haridas Thakur, dieser vorzügliche aller Devotees, der uns zeigte, wie er äußerlich sogar gepeitscht wurde und gepeinigt wurde und angegriffen wurde, aber der einfach weiter chantete und der diese Dinge nicht einmal so sehr wahrnahm, wie wenn man ein Mensch mit einer Girlande so ein bisschen antupft. Er war überhaupt nicht davon beeindruckt. Überhaupt nicht. Das ist eine sehr hohe Stufe. Das sollten wir nicht gleich anstreben. Das wird schwierig sein. Ich kenne einen Devoti, der mir bekannt war, von dem ich glaube, dass er auf dieser Stufe war. Es war ein sehr, sehr liebenswerter Vaishnava, ein Gottbruder von Srila Prabhupada. Er hieß Bhakti Pramod Puri Maharaj und wurde ungefähr 109 Jahre alt oder so, also über 100. Und es ist so, dass man im Alter normalerweise sehr lärmempfindlich ist, weil das Watter sich erhöht. Geht es euch aus? Du wirst ja auch ein bisschen, ich sehe schon ein bisschen graue Haare bei dir auch, Samananda. Bist du schon über 35, nehme ich an, oder? Schon die 40er Grenze durchschritten?
Schon lange.
Schon lange, ich auch. Und vielleicht merkst du da, das Watter erhöht sich und man wird ein bisschen, man braucht wirklich ein bisschen mehr Ruhe als in der Jugend, nicht? Also, weil das Watter einfach erhöht wird, das kleine Sachen. Das lässt sich nicht vermeiden mit dem Älterwerden. Da hilft auch nicht Selbstölmassage oder Selbstmassage, also ein bisschen kann man dem entgegenwirken, aber erhöhtes Watter, das ist, was Alter bedeutet. Und dieser war also sehr alt, dieser Devotee, 100, über 100. Und der wohnte in Jagannath Puri, hatte ein Tempel dort und das Fenster von seinem Raum war also direkt neben einem wie nennt sich das? Tea-Stall, wie sagt man das in Deutsch? So ein Teeladen, nicht? Wo man Teeladen kaufen kann. So in Indien diese Teeladen ist auch Treffladen, nicht? Da trifft man sich und schwatzt und so weiter. Und laufend lief da diese absolut kitschige Bollywood-Musik in höchst Lautstärke. Nicht? In Indien ist es sehr wichtig, laut zu sein. Wozu gibt es denn Lautsprecher, wenn sie nicht richtig laut sind? Und so weiter. Das lief also wirklich den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Aber die Gäste, die den älteren Puri Maharaj immer besuchten, waren also erstaunt, wie konnte der das aushalten, ständig diesem Lärm ausgesetzt zu sein. Und in Indien gibt's nicht Glasfenster, besonders nicht doppelverglaste Fenster. Nicht? Da gibt's einfach nur Lärm ausgesetzt sein. Das gibt's da. Und anyways, er wurde dann darauf angesprochen und er fragte, which music? Er hörte das gar nicht. Er war in dem inneren Raum und hatte die Tür hinter sich zugezogen. Nicht? Er nahm das einfach nicht wahr, diese störenden Sachen. Und ich glaube, wir alle kennen das ein bisschen in unserem Leben. Das ist, wenn wir absorbiert sind in etwas, nicht? Wenn wir vertieft sind, wie das Krishna hier so schön ausdrückt in diesem, die Stufe der Vollkommenheit ist, wenn der Geist durch das Praktizieren von Yoga, also spirituellen Tätigkeiten, vollständig von allen materiellen, mentalen Tätigkeiten gelöst ist. Man ist völlig absorbiert in diesem Zustand. So absorbiert in dem Zustand kann man sein, wenn man es lernt, Zuflucht zu suchen im Leben. Zuflucht zu suchen, meine lieben Devotees, da, ihr könnt so viel Sadhana machen, ihr könnt so viel Aratiks machen, wie ihr wollt, wenn ihr nicht in eurem Leben Ashraya erlangt, Zuflucht findet, werden das nur äußere Verrichtungen sein, die natürlich ein bisschen Erfolg haben. Man fühlt sich besser danach. Ich habe was Spirituelles getan, nicht? Aber erst wenn man richtig Zuflucht gefunden hat, dann in dem, was man tut, ist man angekommen. Ne? Shelter. In den Sharanagati-Gebeten heißt es, wird eine Frage gestellt, wessen Gebete hört der Sohn von Nanda Maharaj? Krishna. Und die Antwort wird gesagt, er hört die Gebete von jemandem, der Zuflucht gesucht hat. Nun, wie suchen wir praktisch Zuflucht? Wie kommen wir in diese emotionale Intensität des Krishna-Bewusstseins herein, wo wir uns vom Äußeren in den inneren Bereich des Krishna-Bewusstseins bewegen? Das ist ein ganz großes Thema. Ein Thema, was ich in den letzten Jahren bearbeitet habe und was ich zum ersten Mal lehren möchte im Sommer dieses Jahres in Goloka Dham, also in dem Dorf Abenteuer. Da gibt es unseren schönen Radha Madan Mohan Tempel. Und wenn ihr möchtet, könnte ich Folgendes machen. Ich könnte vielleicht Syamananda mal die Pamphlets schicken und dann könnt ihr vielleicht sehen, eine Bustour zu organisieren und mal pilgern. Nicht? Da, ich glaube, dass es sich sehr, sehr lohnt für euch. Das ist ein richtiges Seminar über 6 Tage, wo wir richtig lernen, uns mit dem Panchanga Bhakti System. Das ist ein sehr schönes Bhakti Yoga System, uns in diesem System um Zuflucht zu bemühen. Und ich persönlich habe das jetzt über die letzten Jahre sehr bewusst praktiziert, weil ich das ja lernen möchte. Ich musste ja erstmal sehen, ob es funktioniert, nicht? Und ob es geht. Und sehr viel Forschung gemacht in den verschiedenen Schriften, die mir bekannt sind. Und viel Hilfe auch gehabt von einem Forschungsteam international. Und das, also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich habe im letzten, also gestern hatten wir einen sehr schönen Abend gehabt in Oberwil und ich habe den Devotees dann eine kleine Aufgabe aufgegeben. Ich habe 2 Devotees gefragt, ob sie diese Aufgabe getan hätten und 50% hat Ja gesagt und 50% Nein. Also das ist meistens so bei den Hare Krishna Devotees, die hören etwas und tun es nicht und die Jungen hören es und tun es. Ich habe die Aufgabe mitgegeben, was kannst du tun, um Ashraya, um Zuflucht zu suchen bei Krishna und mit ihm in Kontakt zu kommen. Etwas, was du jetzt noch nicht tust. In den Schriften wird gesagt, dass es 5 Wege gibt dazu. Eines ist sehr bekannt. Wir sprechen da fast wir sprechen darüber, aber vielleicht können wir noch lernen, wie wir das machen. Es ist im Bhagavatam hören und zu lesen und mit Sadhus, mit Devotees richtig Gemeinschaft zu pflegen, die heiligen Namen des Herrn voller Aufmerksamkeit und ohne Vergehen zu chanten, einen heiligen Pilgerort aufzusuchen und Krishna in Liebe zu verehren. Nicht? Das sind 5 Wege, wo wir diese Zuflucht finden können bei Krishna. 5 Zugangswege, Zufahrtswege sozusagen. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Seitdem ich das bewusst praktiziere, hat sich mein Leben total verändert und ich bin glücklich geworden. Das ist auch wichtig manchmal im spirituellen Leben, ein bisschen glücklich zu sein. Weil man einfach verspürt, dass Krishna da ist und sich um einen kümmert und dass es möglich ist, mit ihm zu sprechen und seine Antworten zu hören. Das ist, wenn man Zuflucht sucht. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Krishna, 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 Krishna. Es gibt eine Geschichte, es heißt, in dieser Geschichte, das ist eine indische Lehrgeschichte, da kommt ein Schüler zu seinem spirituellen Meister und sagt, wo kann ich Gott treffen? Und der spirituelle Meister sagt, diese Frage wurde am Anfang der Schöpfung vom Weltenschöpfer Brahma Krishna gestellt. Brahma sagte, ich schaffe jetzt diese materielle Welt mit so vielen Galaxien und Planetensysteme, Ozeanen und Bergen. Für wen eigentlich? Und Krishna antwortete, für die Seelen, die mich vergessen wollen. Und dann fragte Brahma, gibt es in dieser Welt die Möglichkeit, dich zu finden? Denn ich könnte mir vorstellen, dass manche Seelen, wenn sie in diesem Universum einhergehen, den Wunsch entwickeln, wieder mit dir zusammen zu sein, weil sie merken, dass sie ohne dich nicht glücklich werden. Ja, sagte daraufhin Krishna, man kann mich finden, aber ich habe mich gut versteckt. Die Menschen werden, um die Vollkommenheit zu suchen, Berge erklettern. Ich werde da nicht sein. Ich hoffe, das ist jetzt keine Erfahrung für diejenigen, die denken, auf den höchsten Gipfeln der Schweizer Berge, da ist mein Gott am nächsten. Ich habe mich versteckt. Die werden mich hier und da suchen. Ich habe mich versteckt. Ich habe mich an den Ort versteckt, wo sie garantiert nicht draufkommen, dass ich da bin. Nämlich in ihrem eigenen Herzen. Da bin ich. schön gesagt, ne? Da kommt garantiert keiner drauf. Die werden überall rumgehen, wie von einer Tarantel gestochen.
Finde ich, das ist so eine volkstümliche Geschichte, ist also jetzt nicht so, super philosophisch, aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr schön.
Sucht im Herzen. Sucht, indem ihr Zuflucht sucht. Und dann werdet ihr hundertprozentig diesen inneren Raum entdecken und dann werdet ihr den Tempel des Herzens finden und sehr, sehr glücklich in eurem spirituellen Leben werden. Gut, damit bin ich ans Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich ein paar Inspirationen geben kann. Ich bin im Augenblick so begeistert, dass ich manchmal ein bisschen heftig rede, wenn ich irgendjemanden vielleicht mit meiner etwas norddeutschen und nicht so fein formulierten Art zu nahe gekommen bin, möchte ich mich entschuldigen, aber ich möchte euch trotzdem inspirieren, dieses Programm nicht zu verlassen, ohne eine Hausaufgabe mitgenommen zu haben. Was kann ich tun, um Zuflucht zu suchen? Auf einer täglichen Basis. Ich sollte nicht erst warten, bis mir das Wasser bis zum Hals steht oder bis irgendein Leid in mein Dasein eingebrochen ist, sondern sollte meine Erschreier, meine Zuflucht jeden Tag aufs Neue kultivieren. Dirk schreibt sich's auf. Was man machen? Dirk, die. Gerade in unserer heutigen Zeit, ich habe mit Ananda Chaitanya und Rangini darüber gesprochen, als wir zusammen ein unglaublich gutes Festmahl zu uns nahmen heute. Wir leben in einer dermaßen schnellen Zeit. Fällt euch das auch auf? Man ist so wahnsinnig beschäftigt. Man hat so viel immer zu tun und man ist so überfrachtet mit so vielen Informationen. Das ist also richtig, richtig schlimm. Nicht? Als ich bei Ananda Chaitanya in die Arbeitsstube kam, habe ich ihn gesehen, wie sehr er mit seinen zwei Computern, wo ständig neue Informationen aufblitzten, also richtig, richtig gut beschäftigt war. So kann man sagen. nicht? Oder Syamananda hatte mich angerufen, er wollte so gerne kommen, aber plötzlich war er im Arbeitsrausch hinweggespült von der Treffensmöglichkeit, nicht? Und das ist einfach unsere Zeit, die ist so unglaublich voll geworden. Das ist richtig ein Problem, nicht? Ananda Chaitanya hat mir gesagt, die waren dann mal in Malta, eine Mittelmeerinsel, und da war alles viel langsamer und beschaulicher. Wir im Westen verseuchen uns den Kopf und das Leben mit dieser schnellen Art, die uns völlig aus der Mitte herausreißt, völlig in den Raum. Oder ich merke das im Leben von zum Beispiel auch von den Devotees. Man hat so viel zu tun. Nicht Dirk, wie du, ich kann mir das vor, ich sehe es dir an, dass in deiner Person das ganze Universum von Betätigungen herumtobt. Nicht? Das ist eine, wenn wir da nicht irgendwann mal sagen, ich muss jetzt irgendwas machen, dass ich sagen wir mal zur Ruhe komme und dass ich Zuflucht finde, dass ich einen Ruheort habe, wo ich mich zurückziehen kann, dann werden wir alle an Burnout zugrunde gehen. Wir werden einfach ausgebrannt werden in dieser Zeit. Und deswegen ist es sehr, weißt du, wenn man immer sucht, ja, ich werde dann irgendwann einen äußeren Zufluchtsort haben. Ein Häuschen in den Schweizer Alpen, nicht? Oder dann gehe ich nach Indien und in Indien wird alles gut. Nein, der Ort muss, der ist hier, der wartet hier. Den müssen wir hier entdecken. Das ist ein interessanter Punkt, ne? Wirklich ein interessanter Punkt. Ich denke, wir leben in einer Zeit, die uns auffordert, diesen Ort zu finden. Und wer ihn findet, wer ihn schnell findet, wird sicherlich sehr Krishna bewusst leben können. Jemand, der in dieser Mitte ist, der kann auch umgeben sein von ganz vielen Tätigkeiten. Also Krishna spricht hierüber im 18. Kapitel der Bhagavad Gita, dass ihr das einfach mal hier. Krishna sagt, Chita Sarva Kamani Mai Sanyasya Matpadaha Buddhi Yoga Mupashritya Machita satatambhava sarvakamanyapi sada kurvano matvyapashrayaha ashrayaha, ne? Maprasadat avapnoti shashvatam paramavyayam. Obwohl mein Geweihter allen möglichen Tätigkeiten nachgehen mag, erreicht er unter meinem Schutz und durch meine Gnade das ewige, unvergleichliche, unvergängliche Reich. Nicht? Der Devotee kommt schon in diesem Leben, in dieses ewige, unvergängliche Reich hinein, was im Herzen ist. Krishna sagt, mache dich in allen Tätigkeiten einfach von mir abhängig, suche Zuflucht, nicht? Und handle immer unter meinem Schutz. Ja? Sei dir bei solchen hingebungsvollen Dienst meiner voll bewusst. Dann endet er seine Unterweisung diesbezüglich. Machita sarva durgani matprasadattarishyasi atachetva mahankaran nashoshasi vinangshati. Wenn du dir über mich bewusst wärst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Er spricht davon, dass wir diese Zuflucht aufnehmen. Es geht da um eine bestimmte Level des Bewusstseins. Nicht, dass das materielle Bewusstsein ist, ich handle nach meinen Vorstellungen, meinen Wünschen, und das spirituelle Bewusstsein, um das es hier geht, ist, ich handle unter Krishnas Schutz, ich handle im Krishnas Plan. Halipo.
Dobro.
Anyways, ich könnte noch viel darüber sprechen, aber dann würde ich die geheimen Schätze und Inhalte meiner Seminars preisgeben und keiner von euch würde kommen. Jetzt bin ich sehr an Muli Manoharas Frage interessiert, die in seinem Herzen so langsam sich aufrichtet und aufstellt wie eine Wolke, eine Kumuluswolke. Oder an irgendwelchen anderen Fragen. Ich glaube, du bist ein bisschen überrascht über. Ja. Gut, wir haben. Ich hatte Rati Manjari, ne? Ratna! Ratna Manjari, oder? Oh mein Gott. Es wird aber immer schlimmer. Ich konnte nicht mal. Ich habe sogar Gangisis Namen verwechselt am Anfang.
Du sagst mir schon seit eh und je Ratna Manjari. Ja? Sehr gerne,
ist
schön.
Oh ja. Ratna Manjari, oder? Ratna Manjari, ich weiß alles. Yes, Ratna Manjari. Ratna Manjari habe ich gesehen, dann Sebastian hatte ich gesehen. Das waren, glaube ich, die ersten. Ja, Ratna Manjari, bitte.
Ja, gerne eine Frage. Ein Gottgeweihter, der happy ist und einfach zufrieden hier mit dem Wort, zufrieden mit dem, was Krishna ihm gibt, quasi, der happy ist, dass er dann, wenn er kann, chanten darf, der Bhajan machen kann, der zuhören darf, der nicht mehr so stark vielleicht immer an der Quantität sich an der Quantität orientiert, sondern mehr an der Qualität, und das, was er macht, da ist er voll dabei, da hat er Freude. Aber er ist zufrieden. Mhm. Manchmal denke ich, das Wort zufrieden hat einen kleinen Nachgeschmack, weil es heißt doch, nee, wir müssen intense greed ist gefragt. Also wir müssen Begierde, wir müssen nicht zufrieden sein, da wo wir stehen und da wo wir das mit dem, was wir machen, sondern wir müssen mehr wollen, wir müssen noch mehr tun wollen für Krishna, wir müssen stehen lassen.
Hingabe geben. Ja. Mehr hingeben, noch mehr hingeben. Ja. Ich nehme an, du möchtest meine Einschätzung dazu finden. Ja, es ist ein gutes, sehr, danke, dass du diese uns auf dieses Thema danke, ich mache das schon seit Jahrtausenden, ja. Ich denke ein bisschen drüber nach, weil ich ja das Bedeutungsspektrum oder sagen wir mal den Hintergrund und die Zusammenhänge, die mit in dieser Fragestellung ja angedeutet werden oder ertönen, auch schon ein bisschen durchleuchten möchte. Ja. Also ich möchte mal zwei Dinge dazu sagen. Ich glaube, was wir alle kennen, gerade in unserer Bewegung, ist, dass wir entweder selber oder bei anderen feststellen, dass wenn wir etwas unter Druck tun, nicht? Also im Spirituellen, also so und so viele Runden schenken, so und so viele Dinge machen, das und das erreichen, dass wir irgendwann auf diesem Weg die Hingabe und die Liebe und die innere Zufriedenheit und auch die innere Verbundenheit verlieren. Das ist ein Erfahrungswert, den wir bei uns mit in unserem Leben bestimmt schon einmal gemacht haben. Und den wir auch sehr häufig hören, nicht? Dass Leute sagen, ich will, das habe ich, guck mal, ich gebe ja Japa-Retreats und ich stelle fest, viele Leute sagen mir wirklich, sie chanten nicht mehr 16 Runden unter Druck, sie chanten 4 gute Runden. Sie höre ich sehr gut, sehr wohl. Und sie sagen, ihre Erfahrung ist, als sie 16 Runden unter Druck chanteten, nicht? Da waren sie nicht so verbunden mit Krishna, wie wenn sie diesen Druck einmal weg haben, diesen Stress und sich einfach, sie sagen, Hingabe und Liebe wächst ja doch nur in dem Bereich der Freiheit, das Stressfrei. Du kannst ja nicht unter Stress irgendwas Liebesvolles tun, du bist aber völlig hektisch dann eingestellt, nicht? Also, das höre ich sehr, sehr oft und ich finde, dass da etwas drin ist. Ich möchte dir sagen, wie ich selber in meinem privaten Leben darum umgehe. Wenn ich sehe, dass meine spirituellen Tätigkeiten unter Stress ausgeführt werden, dann frage ich, warum ist der Stress da? Liegt es vielleicht daran, dass ich zu viel mir vorgenommen habe und mein Tag mit zu vielen Aufgaben gefüllt habe, sodass ich einfach nicht die Zeit habe? Setze ich mich vielleicht unter Druck, weil, was weiß ich, weil ich denke, ich muss chanten. Ja. Und ich versuche so ein bisschen da ranzukommen. Und inzwischen ist es einfach so, ich kenne das auch, unter Stress zu chanten. Ich kenne das, dass man sagt, okay, 10 Minuten bis 12. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, 2 Runden zu beenden. Es ist noch 10 Minuten vor 12. Ne? Also muss ich aber jetzt sehr schnell chanten. Eine Runde nicht länger als 5 Minuten, bitteschön. Nicht? Und so. Ich kenne das und ich weiß, dass man sich unter Druck damit setzen kann. Aber inzwischen habe ich erkannt, ich setze mich nicht unter Druck. Aber ich chante trotzdem weiter meine Runden. Denn ich persönlich denke so, ich habe das Krishna versprochen. Und ich möchte gegenwärtig sein in meiner Beziehung mit Krishna. Ich möchte nicht gleichgültig ihm gegenüber sein. Nun kann ich, das ist so meine persönliche Einstellung. Ich kann auch gar keine andere haben, weil ich, sagen wir mal, ziemlich an der Leine bin von Srila Prabhupada. Der Prabhupada ist ein sehr strenger Lehrer gewesen und immer noch. Und wir haben das so gelernt und ich will mal sagen, ich habe es mir einfach abgewöhnt, meine spirituellen Tätigkeiten als Druck zu sehen. Ich sehe es als einmalige Chance. Auch das Chanten zum Beispiel. Wenn ich chante und merke, mein Geist ist abgelenkt, bin ich nicht mehr verzweifelt und frustriert, sondern ich denke, ich kann ja jederzeit meinen Geist zurückbringen. Ich muss nur merken, wenn er weggeht und dann kann ich ihn dann wieder reinbringen. Trotzdem glaube ich, das ist meine persönliche Einstellung dazu, die habe ich gewonnen. Und das ist meine Erfahrung, so lebe ich und so bin ich glücklich im spirituellen Leben. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand ein anderes Leben führt. Guck mal, wir Sannyasis sind ja die begnadetsten Leute. Ich brauche nicht zu arbeiten, obwohl mein Leben auf einer anderen Ebene so intensiv ist, dass ich glaube, jeden von euch noch immer abhängen kann. Aber ich brauche nicht zur Arbeit zu gehen. Ich brauche gar nichts zu tun. Ich kann jeden Tag so gestalten. Und diese Freiheit, in der ich mein Leben führe, führt mich dazu. Ich glaube, man muss sich darüber bewusst werden, ich bin frei. Ja, du kannst alles tun. Du kannst auch, also nicht du, sondern jeder kann alles tun. Und Krishna wird ihm wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Krishna ihn deswegen weniger liebt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Krishna gibt uns diese Freiheit. Echte Spiritualität bedeutet Freiheit, frei zu sein. Und wenn jemand sagt, ich bin für 4 Runden dabei oder ich mache wenig Sachen, ich kann mir vorstellen, dass der Krishna genauso zufriedenstellen kann. Wirklich wahr. Ich glaube nicht, dass Krishna nach diesen Leistungsskalen seine Devotees betrachtet. Und was ist mit all den Leuten, Ratnamanjari, die nicht 16 Runden schenken, die vielleicht gar nicht 16 Runden schenken, sondern Halleluja und so. Und, ne? Heißt das, dass die keine Chance haben, Gott zu erfreuen? Das kann doch nicht so eng sein. Ne? Aber ich will mal sagen, nachdem ich das gesagt habe, denke ich, warum, wer sagt denn, dass man unter Druck ich finde, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Ich darf lesen, ich kann schon. Und wenn ich lesen ist überhaupt das Gefährlichste für mich. 6 Stunden lesen für mich ist überhaupt nichts. Ich lese so wahnsinnig gerne in spiritueller Lektüre, dass die Zeit geht immer so weg. Oh mein Gott, ich komme jetzt nicht rein, ich muss noch diesen Punkt zu Ende verstehen. Nicht? Und Gorahari sagt immer, wir müssen jetzt aufbrechen, ich darf nicht mehr lesen. Also was ich dir empfehlen möchte und diesen Devotees, die auch in dir sagen, entrümpelt euer Leben von der irrigen Annahme, ihr müsst etwas unter Druck tun. Das ist das Problem, glaube ich. Diese Annahme, die nicht richtig ist. Man kann sich entscheiden, wie man will. Man ist Krishna bestimmt lieb. Und wenn man dann wenn man denn diese Freiheit verspürt, dann kann man vielleicht auch Geschmack finden und dann sagt man, ich will weiter chanten. Prabhupada hatte mal so Qualität definiert. Er wurde einmal gefragt, Prabhupada, was ist Qualität im Krishna-Bewusstsein? Und er sagte, wenn du nicht mehr aufhören willst. Das ist Qualität. Und dann sagte er, wie Haridas Thakur. Haridas Thakur ist jeden Morgen wieder, hat dieses Problem gehabt mit der Sonne. Du bist schon wieder aufgegangen? Ich habe doch gerade erst angefangen zu chanten. Es war vor einem Tag. Nicht? Ein Tag ist wieder vergangen. Und sagte Prabhupada, so wie ich, sagte er, keiner zwingt mich, meine Bücher zu schreiben, aber ich muss meine Bücher schreiben. Wisst ihr, was das für Prabhupada bedeutet hat, seine Bücher zu schreiben? Das hat bedeutet, er ist um 2 Uhr nachts aufgestanden, in aller Herbstfrühe. In Norddeutschland sagt man, die unmenschlichste Zeit, die man sich vorstellen kann. Nee? Prabhupada wollte das, weil da ist, keiner hat ihn gezwungen dazu. Es musste nicht sein, aber er wollte das. Es musste auch nicht sein, um Krishna zufriedenzustellen. So, ich denke, wenn man sein spirituelles Leben als Druck empfindet, aus irgendeinem Grunde, vielleicht weil man die falschen Vorlesungen besucht hat, gibt's ja auch, nicht, im Leben, dann würde ich sagen, dann entschleunige dein Leben und entdrücke dein Leben und so weiter. Und du wirst Krishna bestimmt, weil du jetzt auf deiner Stufe bist und ihn das so darbieten kannst, wie du willst, wirst du ihn bestimmt zufriedenstellen. Aber ich denke, man muss auch in Betracht ziehen, dass man vielleicht irgendwann mal Geschmack entwickelt an seinen spirituellen Tätigkeiten und dann mit diesem Geschmack, aus diesem Geschmack heraus tun. Aber du hast recht. Liebe wächst wie eine Seerose nur im Teiche der Freiheit. Ne? Da muss diese Freiheit sein. Dieser Druck, das ist einfach, das bringt irgendwie die Druckprediger da rein ins Leben. So würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich genau das Anliegen deiner Frage getroffen habe, aber das ist so ein bisschen, wie ich darüber reflektiere, weil ich höre diesen Themenbereich, den hört man jetzt, du hast bestimmt schon mit vielen Devotees gesprochen, die darüber sprechen. Ne? Ja, das ist sehr vertreten. Ich sage diesen Devotees, denn entdrückt euch doch. Nicht? Man bringt den Druck daraus, nicht? Weil da kann nichts Gutes aus euch werden. Und seht mal, wie es weitergeht, so würde ich sagen. Das Problem bei dieser ganzen Sache sind die Gelübde. Das ist ein Problem und ich weiß nicht, wie wir da mal umgehen. Ich weiß, dass manche Denker sagen, Gelübde ist das Schlimmste, was es gibt, weil es die Menschen unter Druck gibt. Habe ich ein Buch gelesen von einem bedeutenden Schweizer Schriftsteller. Armin Risi. Ne? Ich habe einmal ein tolles Buch gelesen, was mich sehr inspiriert hatte. In dem Buch wurde darüber gesprochen, warum chanten wir eine bestimmte Anzahl von Runden? Was ist dahinter? Und der Grund, der da gegeben wurde mit so einem Sanskrit-Vers, ist, weil wir Krishna einfach zeigen wollen, dass wir zu ihm stehen, sozusagen. Dass wir sind so. Und das hat mich überzeugt irgendwie. Das hat aus diesem Druckprinzip, ich muss die 16 Runden chanten, um Prabhupada lieb zu sein, hat es etwas gemacht, wo ich denke, ich möchte Krishna einfach zeigen, dass ich versuche, Liebe zu ihm zu entwickeln. Ich möchte da stetig sein, ich möchte erscheinen. Manchmal ist es im Leben so, dass es gut ist, scheinbar einen Schritt zurück zu machen. Also zurück heißt von Quantität, in diesem Fall Quantitäten, um dann vielleicht wieder in Qualität, eine Qualität zu finden im Leben. Und aus dieser Qualität heraus wird man sein ganzes Leben umkrempeln. Man muss in die Qualität kommen, in dem, was man tut. So oder so. Und wie das jeder handhabt, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Danke für deine mutige Frage. Aber das ist wirklich, das hört man unglaublich oft. Ich kann mir vorstellen, in der Schweiz hört man es auch oft. In Deutschland habe ich es oft gehört, ne? Diese Themen. Gut, Sebastian, bist du da?
Du hast am Anfang davon gesprochen, wie du einen ruhigen Ort gesucht hast.
Ja.
Und dich gefunden hast. Und hast dann erklärt, dass man den gar nicht unbedingt finden braucht im Äußeren. Und am Ende deines Vortrags hast du dann davon gesprochen, wie Stress und Hektik, die Abwesenheit eines ruhigen Ortes, eben ein ganz großes Hindernis für uns sein können, dass wir den inneren Raum gar nicht betreten können. So habe ich das aufgefasst und da bin ich jetzt etwas
irritiert.
Ja. Müssen wir dann den ruhigen Ort finden, um ihn dann nicht mehr zu benötigen? Das ist jetzt der Reim, den ich mir gemacht habe.
Ich denke, am Anfang ist es gut, einen ablenkungsfreien Ort zu finden. Und das hilft unglaublich, diesen ablenkungsfreien Ort, wird also immer wieder in den Schriften gesagt, dass es wichtig ist für uns und vielleicht nicht nur am Anfang, sondern bevor man in diesen Zustand reinkommt, in diesen inneren Raum entdeckt. Ich weiß, dass sich die Goswamis in Vrindavan, die haben zum Teil Erdhöhlen aufgesucht. Die kann man auch immer besichtigen. Es gibt einige Höhlen, die sind meistens so gebaut, du gehst so rein, dann ist da eine mittlere Ebene und dann gehst du so rein. Ich habe gehört, dass sie das getan haben, um sich zu verbergen vom materialistischen Menschen. Das habe ich gehört. Aber ich habe es auch gehört, dass sie es aus Temperaturgründen gemacht haben. Nicht, weil es wird nicht so warm dort, wenn du unter der Erde bist. Das ist eine tolle Wärmeisolierung. Aber manche haben auch gesagt, sie haben es wegen Lärm gemacht. Stell dir die Goswamis vor von Vrindavan, die zu im Jahre 1500 vor den Menschenmengen geflohen sind. Daraus geht doch hervor, dass es ganz gut ist, einen ablenkungsfreien Ort zu haben. Aber wenn du den dann hast, oder wenn du das gemacht hast, zum Beispiel bei dir zu Hause zu chanten, oder sagen wir im Tempel, oder oder in der Natur, dann solltest du in der Lage sein, in die Welt zu gehen und in der Welt auch ungestört zu bleiben. Da solltest du hinkommen in diesen Zustand des Bewusstseins. Und ich glaube, wir haben das schon oft erfunden. Das ist, wenn du deine Praxis mit ein bisschen spiritueller Intensität vermischt, eben mit dem Wunsch, Zuflucht zu finden, dann bist du irgendwie verbunden. Aber wenn man es nur so automatisch macht und so sagen wir mal so daher chantet oder weißt du, nicht wirklich dabei ist, nicht verbunden ist, dann, wenn da keine Schnur gelegt wird, von einem Herz zum anderen, keine Verbindung von dem Herzen des Devotees zum Herzen des Herrn, dann können so viele Dinge einstören. Das, nicht? Hare Krishna. Gut, dann würde ich sagen, haben wir diese Themen mal angeschnitten. Dies ist so ein Thema, wo, glaube ich, jeder einzelne von uns aufgerufen ist, auf seine Weise zu forschen, zu finden und fündig zu werden. Ja. Das ist wirklich sehr von der individuellen Handhabung abhängig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir besprochen, was machen wir jetzt? Noch eine abschließende Artik, ja? Sehr schön. Hare Krishna, Martin, du bist der Soundingenieur für heute. Ah. Hoffentlich war es wert, dass du es aufgenommen hast.